Und man gemerkt hat, die Kinder sitzen nicht nur da und lassen es über sich ergehen, sondern die sind mit dabei und überlegen das und hinterfragen das, was hat das mit meinem Leben zu tun. Eine ganze Reihe von den Teilnehmern, die sich hinterher dann auch in dem sogenannten Ministry Tent, also dem Zelt des Dienstes oder wie auch immer Gebetszelt, noch eingefunden haben, um teilweise ihr Leben aufzuräumen, teilweise ihr Leben ein erstes Mal oder neu Jesus zu weihen. Und zu sagen, ich möchte ganze Sachen mit ihm machen und mit ihm gehen, das war schon beeindruckend. Und das ist ja letztendlich auch das, wofür wir solche Camps machen. Es begeistert mich, wenn Menschen Hingabe haben. Und wenn es so viele sind, macht das besonders viel Spaß. Wir waren 7200 Teilnehmer ungefähr, also da war richtig was los. Wenn dann in dem Zelt der Lobpreis begonnen hat, das hatte dann auch noch mal ein bisschen vollere Stimme. Das ist ganz, ganz begeisternd. Okay, also wir sind heil hin und zurückgekommen. Wie ihr seht, noch ein bisschen müde. Wenn das heute mit der Predigt ein bisschen chaotisch wird, dann liegt das daran, dass ich noch nicht ausgeschlafen bin. Aber ich hoffe, dass das trotzdem alles so ankommt, wie es gemeint und gedacht ist. Ich möchte einen ganz kleinen Abschnitt lesen, nur vier Verse. Drei Verse aus Matthäus 16, die Verse 21 bis 23. Dann begann Jesus ihnen klarzumachen, dass er nach Jerusalem gehen und dort von den Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an. Niemals, Herr, sagte er, das darf auf keinen Fall mit dir geschehen. Doch Jesus drehte sich um und sagte zu Petrus, geh mir aus den Augen, du Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen. Ja, ihr seht, wir sind noch einmal wieder bei Petrus angekommen. Ich habe ja meine letzten beiden Predigten schon aus seinem Leben gegriffen und das, weil wie er mit Jesus unterwegs ist. Und auch an dieser Stelle ist er mit Jesus unterwegs. Und temperamentvoll wie immer ist er ziemlich sicher, dass er weiß, wo es lang geht. Interessant eigentlich an dieser Geschichte ist, zu welchem Zeitpunkt die stattfindet. Das ist ja nicht einfach, sie sind irgendwo unterwegs spazieren und haben eben gerade noch übers Wetter geredet, sondern unmittelbar zuvor hat Jesus gefragt, was denken die Menschen, wer ich bin und was denkt ihr, wer ich bin? Und gerade an dieser Stelle hatte Petrus ja diese Offenbarung, dass er sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Also, er hat etwas entdeckt und etwas erkannt und verstanden, was Mittelpunkt und Zentrum von seinem Leben verändert hat. Er ist Jesus gefolgt und hat spätestens zu diesem Zeitpunkt entdeckt, dass es nicht einfach nur ein Prophet, nicht einfach nur ein toller Lehrer des Gesetzes, des Alten Testaments, sondern er ist die Erfüllung. Jesus ist die Erfüllung der Verheißung, auf die alle Israeliten immer gewartet haben. Der Sohn des lebendigen Gottes, der Messias, der Erlöser, der Christus. Und Jesus sagt, das ist dir nicht einfach nur so eingefallen, das hat Gott dir offenbart. Du hast Gnade empfangen, dass Gott dir das zeigen konnte. Du bist gesegnet und Jesus macht eine Verheißung an dieser Stelle und sagt, auf dich, auf diesen Felsen, er verbindet ja auch den Namen von Petrus an dieser Stelle, der Fels damit, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und ich werde dir den Schlüssel des Königreichs geben. Wow. Also das ist schon eine ganz schöne Zusage, oder? Petrus, du bist so gesegnet, du bist derjenige, der es verstanden hat. Bei dir ist es angekommen. Nicht dein eigenes Tun, Gnade Gottes, aber mit dieser Gnade und in dieser Gnade werde ich mit dir diese Welt verändern. Ich werde mit dir Gemeinde bauen. Ich gehe sogar so weit, dir zu sagen, du hast den Schlüssel für das Königreich des Himmels. Was macht man mit dem Schlüssel? Man schließt auf oder man schließt zu. Und derjenige, der den Schlüssel hat, hat Gewalt darüber, wer rein kann und wer draußen bleibt. Das ist eine beeindruckende Aussage, oder? Petrus, ich gebe dir Gewalt darüber, wer rein kann und wer draußen bleibt. Du hast den Schlüssel. Und dann an dieser Stelle, erklärt Jesus etwas. Er erklärt nämlich, wie der Weg ins Himmelreich überhaupt erstmal geebnet wird. Und dazu gehört, dass Jesus sein Leben geben muss. Wir gehen nach Jerusalem und dort werde ich sterben. Und ich werde auferstehen. Ich glaube, das mit dem Auferstehen, da waren die Gedanken von den Jüngern und auch von Petrus schon so mit dem Sterben beschäftigt, das haben sie nicht mehr gehört. Also nicht mehr so richtig jedenfalls. Denn das ignoriert Petrus ja an dieser Stelle irgendwie völlig. Er hat noch zugehört bis, da muss ich sterben. Und dann hat er schon gedacht, Moment. Ich habe doch eben gerade festgestellt, er ist der Sohn Gottes, der Messias, der Retter. Er ist der Befreier und er kommt uns zu befreien und nicht um zu sterben. Für uns ist das aus unserer Perspektive heutzutage alles einfach zu lesen und nachzuvollziehen, denn wir wissen ja, dass Jesus gestorben ist und dass er auferstanden ist. Für uns hat sich diese Begebenheit, dieses Ereignis, hat ja schon stattgefunden. Für die Jünger war das ja nur eine Aussage, nur in Anführungsstrichen eine Aussage von Jesus. Da war noch nichts von passiert. Für die war das völlig neu. Und Petrus sagt, das passt nicht. So habe ich mir das nicht gedacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so funktionieren soll. Was für einen Sinn macht es, dass Jesus sagt, ich werde dahin gehen und sterben? Überhaupt keinen. Er konnte es überhaupt nicht einordnen. Und er hat gesagt, nein. Und er nimmt Jesus zur Seite und wie war das in dieser Übersetzung hier so formuliert? Petrus nimmt ihn beiseite und fuhr ihn an. Er schimpft mit ihm. Nein, auf gar keinen Fall, niemals soll das passieren. Petrus hat sich ganz schnell überlegt, dass er eine Lösung hat. Ich habe eine Idee, ich weiß schon, wie das Ganze eigentlich funktionieren soll und dieses Ding mit dem Sterben, das gehört in den Plan nicht rein. Jesus, du bist nicht gerade du selbst, du hast irgendwas gerade erzählt, was nicht passt. Das soll auf keinen Fall passieren. Und das in dem Augenblick, wo er kurz vorher festgestellt hat und bekannt hat, Jesus ist der Sohn Gottes, der Christus, der Messias. Er schimpft mit dem Sohn Gottes und wirft ihm vor, dein Plan ist kein guter Plan. Wenn man so mal drüber nachdenkt, nimmt Petrus sich da ganz schön was raus, oder? Warum hat Petrus das gemacht? Ich gehe davon aus, dass Petrus einfach Jesus geliebt hat und nicht wollte, dass Jesus diesen Weg gehen muss. Ein Weg von Leiden und Sterben ist ja nun kein angenehmer Weg. Und er wollte ihm bestimmt einfach dieses Leiden ersparen. Dann hat er es gemacht, weil er den Plan Gottes nicht verstanden hat oder noch nicht sehen konnte. Wie gesagt, für uns im Rückblick ist es nachzuvollziehen. Der Sohn Gottes stirbt, um unsere Schuld zu begleichen. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Also die Sünde kostet uns das Leben. Und damit wir diesen Preis nicht zahlen brauchen, muss Jesus ihn bezahlen. Aber das konnte er nicht, konnte er Petrus nicht verarbeiten und nicht verstehen, wie das funktionieren soll. Dann hat er eben gedacht, ach, wir finden schon einen Weg. Ich habe eine bessere Idee, wie das funktionieren kann. Er wollte ein Königreich Gottes ohne ein Kreuz. Ohne das Leiden, ohne den Tod. Das ist bestimmt gut gedacht und gut gemeint. Aber trotzdem nicht der richtige Weg. Also hat Petrus sich entschieden, Jesus erstmal zurechtzustutzen und zu sagen, nein, das ist nicht der richtige Weg. Und dann kommt ja diese doch recht radikale Aussage von Jesus, geh hinter mich, Satan. Es ist übrigens das einzige Mal, dass Jesus irgendjemanden als Satan bezeichnet oder anredet. Selbst Judas Iskariot hat er nicht so bezeichnet. Er stellt zwar fest, die Bibel stellt fest, dass der Teufel in ihn fuhr, aber so genannt hat er ihn nicht. Eben gerade noch, du bist der Fels, auf dem baue ich meine Gemeinde, und jetzt geh hinter mich, Satan. Vielleicht ist Petrus auch so ein Typ Mensch, der Sachen nur versteht, wenn man sie ihm sehr deutlich sagt. Ich weiß nicht, vielleicht sind die meisten von uns so. Ich bin auf jeden Fall so, merke ich immer wieder. So ein bisschen vorsichtig und in Watte verpackt, dann findet man irgendwie immer noch mal einen Weg raus oder eine Entschuldigung. Ach Petrus, so kannst du das jetzt aber nicht sagen. Denk doch lieber nochmal nach. Nein, er sagt ganz klar, das, was du da jetzt gerade rausgehauen hast, was du da jetzt gerade gesagt hast, widerspricht allem, was Gottes Plan ist und was der Weg ist, von dem ich von meinem Vater weiß und als Sohn Gottes weiß, den muss ich gehen. Ich bin der Sohn Gottes, ich weiß, was vor mir liegt. Und du, Petrus, du versuchst gerade, einen anderen Weg zu finden, als den Gott gewählt hat und geplant hat. Und das macht er an der Stelle mit diesem Geh hinter mich, Satan, sehr deutlich. Ich weiß, es gibt auch immer mal wieder die Ausleger, die sagen, eigentlich adressiert Jesus den Teufel, der sozusagen hinter diesem Gedanken von Petrus steckt. Also er sagt gar nicht zu Petrus, geh hinter mich, sondern er spricht direkt den Teufel an. Ich tendiere grundsätzlich bei Auslegungen dazu, das, was man wörtlich nehmen kann, auch wörtlich zu nehmen. Das heißt, wenn Jesus Petrus anspricht, dann meint er auch Petrus. Sicherlich hat Petrus sich gerade mit dieser Aussage auf des Teufels Seite geschlagen, in Anführungsstrichen. Nicht aus dem Motiv, ich möchte gerne, was der Teufel möchte, sondern er wollte sehr wohl schon, er war ja für Jesus, er wollte Gottes Reich, gar keine Frage. Aber ich sage jetzt mal ein Stück aus Unwissenheit und Ignoranz, vielleicht ein Stück aus dem Missverständnis, oder dem mangelnden Vertrauen, dass Gott einen guten Weg und einen guten Plan hat, auch wenn er sich nicht immer gut anfühlt, hat er sich ganz klar vom Teufel gebrauchen lassen. Unbewusst, wie gesagt, sicherlich nicht mit Intention. Jesus kannte diese Versuchung ja schon, mit dem das Kreuz hinter sich zu lassen. Der Teufel hatte ihm das schon angeboten, hat gesagt, weißt du was, du kannst alle Reiche der Erde haben, du brauchst mich nur anbeten. Du brauchst diesen Weg nicht gehen. Und das ist ja auch das, was Petrus an dieser Stelle sagt, sagt, nein, den Weg brauchst du nicht gehen, der ist überhaupt nicht nötig. Wo soll das hinführen? Und da wehrt Jesus sich massiv gegen und versucht auch Petrus sehr deutlich zu machen, der Weg und den Gedanken und den Plan, den du gerade verfolgst, entspricht nicht dem Weg und dem Willen Gottes. Geh hinter mich, Satan. An diesem Kreuz führte kein Weg dran vorbei. Eugene Peterson, Pastor, Professor an christlicher Universität und Bibelübersetzer, hat das mal so übersetzt. Ich versuche das mal ins Deutsche zu übersetzen. Er hat es natürlich auf Englisch gemacht. Als Jesus antwortete, sagt er, Jesus hat nicht gewankt oder nicht geschwankt in seiner Entscheidung. Petrus, geh aus dem Weg mit deiner Idee. Satan, verschwinde, lass mich in Ruhe. Du hast keine Vorstellung davon, wie Gottes Wege sind. Und wir müssen Acht geben darauf, mit unseren eigenen Vorstellungen, Ideen und Gedanken zu beurteilen, was Gottes Wege sind und was nicht. Ich denke, das ist eine ganz klare Herausforderung und auch eine ganz klare Warnung, die in diesem Text drin liegt. Wir haben unsere Vorstellung, wie Dinge gehen sollen, und wir denken dann, naja, wenn das das und das und das und so ist, dann ist das Gottes Wille, und wenn das irgendwie schwierig wird oder gefährlich wird oder unangenehm wird, dann ist es das bestimmt nicht. Gott will ja, Gott liebt uns ja und will ja Gutes für uns. Ja, also diese Kategorien von Denken liegen uns ja auch sehr, sehr nahe, nicht nur Petrus. Petrus hat auch gedacht, also mit Sterben und so, das ist eine ganz schlechte Idee, das unmöglich, dass das Gottes Plan und Wille ist. Doch, das war Gottes Plan und Wille. Und da sind wir auch herausgefordert, Entscheidungen zu treffen und zu sagen, okay, wir müssen rausfinden, was ist Gottes Wille. Und wir müssen aufhören damit zu sagen, es zu sehr mit unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen zu verknüpfen. So möchte ich es mal sagen. Lernen können wir von dieser Geschichte auch, dass die Siege und die Niederlagen oft nah beieinander liegen. Eben gerade noch hat Petrus eine Erkenntnis, auf die hin Jesus ihn als den Leiter und den Bauherrn, will ich nicht sagen, Second in Command, den zweiten in, wie nennt sich das, Bauleiter. Bauherr ist Jesus und Bauleiter ist Petrus für die Gemeinde. So, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Hat er ihn gerade eingesetzt, hat gesagt, hier, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und ein paar Sekunden später ist dieser Felsen zu Staub zerkrümelt. Anscheinend. Ja, das erinnert mich an die Geschichte von Elia, der eben gerade auf dem Berg Feuer Gottes vom Himmel hat fallen sehen, die Baalspriester, den Baalspriestern eine riesen Niederlage zugefügt. Es hatte 3,5 Jahre nicht geregnet, Regen kommt wieder. Und kurz danach wird ihm mit dem Tode gedroht und er verkriecht sich irgendwo in der Ecke und sagt, ach nee, ich will jetzt lieber sterben. Wir denken ja manchmal, wenn ich nur das und das erleben würde, dieses besondere Erlebnis, dieses ganz Große, danach würde sich alles verändern, danach passiert nie wieder, danach bin ich nie wieder schwach und klein und ungläubig und dann habe ich ja was, worauf ich mich zurückrufen kann und daran kann ich festhalten und das wird mein, wenn das da ist, dann, Aber die Geschichte zeigt von denen, die uns vorangegangen sind, dass auch diese besonderen Erlebnisse nicht Garant dafür sind, dass wir an Jesus bleiben und dass unser Leben verändert. Die Herausforderung, Jesu Wege zu suchen und zu gehen, bleibt jeden Tag neu. Achtsam sein müssen wir immer. Und wir verlassen jetzt einmal die Ebene Gott-Mensch in der Beziehung und gehen mal auf die Beziehungsebene Mensch-Mensch. Jesus war ja auch Mensch. Manchmal ist es tatsächlich so, dass die Menschen, die uns am nächsten stehen, diejenigen sein können, die die Pläne Gottes in unserem Leben verhindern. Nicht unbedingt bewusst oder gewollt, sondern einfach, weil sie für uns, sich um uns sorgen und sagen, die und die Sachen solltest du vielleicht lieber nicht tun. Beispiel. Meine Eltern waren zum Glück haben das ganz gut hingekriegt, so will ich das mal sagen. Also ich habe mich ja mit 16, 17 entschieden, dass ich irgendwie in den Bereich vollzeitlicher christlicher Dienst möchte. Gemeindedienst, Missionsdienst, irgendwo in diese Richtung. Und wie viele Eltern gibt es, die sagen, du musst auf jeden Fall vorher noch irgendwie eine vernünftige Ausbildung machen oder einen Beruf lernen? Und ich bin so dankbar, dass meine Eltern gesagt haben, wenn du glaubst, dass das dein Weg von Gott ist, dann geh diesen Weg. Denk nochmal drüber nach, aber wenn du davon überzeugt bist, dann geh diesen Weg. Das fand ich so eine weise und finde ich bis heute so eine weise Entscheidung. Wie viele Eltern würden sagen, naja, aber kannst du damit deinen Lebensunterhalt verdienen und mach doch lieber erst dies oder jenes. Und man lässt sich dann tatsächlich auch trotz dieser Überzeugung mit diesen guten Argumenten und gut gemeinten Ideen von dem abbringen, was Gott für einen hat. Und da müssen wir wachsam sein. Wir müssen wachsam sein, dass wir das nicht für andere zu dieser Falle werden. Gut gemeint, liebevoll gemeint, aber doch dann irgendwie Gottes Pläne ausbremsen. Und wir müssen achtsam sein, wenn wir etwas von Gott empfinden, was wir tun sollen, dass wir uns nicht von den gut gemeinten Ideen, Ratschlägen und der liebevollen Vorsicht anderer davon abhalten lassen. Du bist zu jung dafür, du bist zu alt dafür. Du hast nicht die Erfahrung, die du dafür brauchst. Du hast nicht das Material, das du dafür brauchst. Du hast nicht genug Geld dafür. Denk doch mal darüber nach, was dir alles da passieren könnte. Hier gibt es die Krankheiten, da gibt es den Krieg und so weiter und so fort. Die Liste ist so lang. Nein, das soll dir auf gar keinen Fall passieren. Nicht auf die Art und Weise. Da gehst du lieber nicht hin. Das tust du besser nicht. Satan, geh hinter mich. Ganz klar, ganz radikalen Schnitt. Das ist nicht Gottes Weg und Gottes Plan. Gott hat seinen Plan gezeigt und an dem halte ich fest. Und davon lasse ich mich nicht abbringen. Es ist so leicht, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und der Teufel weiß das. Und er wird uns genau mit solchen Argumenten immer wieder versuchen auszubremsen. Es gibt eine Geschichte von einer Londoner Missionsgesellschaft, die 1839 zwei Männer auf die neuen Hebriden geschickt hat, Inseln im Südpazifik. Und noch im selben Jahr, im November, wurden diese zwei Missionare von Kannibalen getötet und gegessen. Es hat lange gedauert, bis das Evangelium durch Menschen, die immer wieder dorthin gegangen sind, irgendwann dann doch Fuß gefasst hat und Menschen umgekehrt sind zu Gott. Ein Mann namens John Payton hatte sich entschieden, auch dorthin zu fahren. Und der Leiter der Missionsgesellschaft, schon ein älterer Herr, als der das mitbekam, soll er gesagt haben, die Kannibalen, du wirst von den Kannibalen gefressen werden, gegessen werden. Darauf hat Peyton Folgendes geantwortet. Mr. Dickinson, Sie sind ja schon etwas fortgeschritten in Jahren und Ihr Körper wird in absehbarer Zeit irgendwann ins Grab gelegt werden, um dort von Würmern zerfressen zu werden. Ich bekenne, wenn ich leben kann, um meinem Herrn zu dienen und ihn zu ehren, meinem Herrn Jesus, dann macht es für mich keinen Unterschied, ob ich von Kannibalen oder von Würmern gefressen werde. An dem Tag, an dem großen Tag der Auferstehung, wird mein Körper, mein neuer Körper, genauso herrlich sein wie ihrer. Wir lassen uns von gut gemeinten Ratschlägen abhalten von dem, was Gott mit uns tun will. Genauso wie Petrus hier einen gut gemeinten Ratschlag für Jesus hat. Aber es war nicht das, was Gott vorbereitet und geplant hatte. Es war nicht sein Weg. Es gibt ein komplettes Buch darüber. You will be eaten by cannibals, heißt das. Ich habe mir das schon besorgt. Ich will das noch irgendwann demnächst lesen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ich finde das immer, ich finde es sehr motivierend, von Menschen zu hören, die sich auf den Weg gemacht haben in die völlig verrückten und unmöglichen Situationen und Begebenheiten mit der Überzeugung, Gott hat mich gerufen und berufen, etwas Bestimmtes zu tun. Es macht mir Mut. Es macht mir Mut für das, wo ich denke, ah, soll ich das wirklich tun? Ist das wirklich so eine gute Idee, zu sagen, hey, was habe ich zu verlieren? Was habe ich zu verlieren, wenn ich mit treuem Herzen und festem Herzen sage, ich glaube, das ist das, was Gott von mir will und ich mache es einfach. Was habe ich zu verlieren? Wir haben ein Problem mit dem Kreuz. Wir wollen es gerne gepolstert haben oder glänzend. Wir wollen es bequem haben. Am liebsten haben wir es, wenn wir es einfach um unseren Hals hängen können, anstatt dran genagelt zu werden. Ein Kreuz ohne Blut und ohne Schmerzen. Aber das ist nicht das Kreuz, das uns gerettet hat. Und wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach, meint genau so ein Kreuz, wie das, an dem er selber gehangen hat. Es kostet was. Aber wir haben nichts zu verlieren. Petrus hat diesen Fehler nie wieder gemacht. Er hat Jesus nicht noch einmal widersprochen mit der Meinung, er wüsste es besser oder er wollte irgendwie den Schmerz oder die Kosten aus der Gleichung rausnehmen. Danach kennen wir nur noch die auf dein Wort hin will ich dies oder jenes tun, Sätze und Begebenheiten. Jesus hat Petrus nicht aus seinem Team rausgeschmissen an dieser Stelle. Petrus durfte weiter dabei sein und mitgehen und mitlernen. Ist das nicht beruhigend? Mit anderen Worten, selbst wenn uns das mal passiert. Und ja, es kann dir genauso passieren wie mir und wie Petrus. Dann geht es nicht darum, mit schlechtem Gewissen aufzugeben, zu sagen, ich bin anscheinend doch nicht tauglich für das Reich Gottes, sondern aufzustehen, zu bekennen, zu sagen, okay, Herr, jetzt habe ich es verstanden. Ich möchte, dass dein Wille geschieht auf die Art und Weise, wie du ihn geplant hast. Und ich glaube, dass so dein Reich gebaut wird. Und deshalb stelle ich mich dazu und gehe die Schritte, die du von mir erwartest oder zu denen du mich aufforderst. Petrus ist aufgestanden, hat weitergemacht und Jesus hat ihm die Hand gereicht und hat ihm geholfen. Geholfen. Klingt ein bisschen komisch, oder? Gott hilft, aber Gott hilft. Gott hilft auch uns. Nicht im Sinne von, er ist unser Helfer, unser Assistent oder so, sondern er ist derjenige, der uns hilft, das zu tun, was er für uns geplant hat und was er für uns vorbereitet hat. Genau, so möchte ich Mut dazu machen, das festzuhalten, was Gottes Wege für dich sind und Gottes Pläne und dich nicht abbringen zu lassen. Und auch wenn dir irgendjemand was erzählt, was er meint, von Gott gehört zu haben, könnte das der Plan Gottes sein. Ich glaube, Gott will das und das mit mir tun und er fragt dich um Rat, dann bitte entscheide nicht einfach nur nach Gutdünken und menschlicher Weisheit. Wenn dir das schräg vorkommt oder zu verrückt oder ein zu hoher Preis, bevor du dem anderen sagst, tu das nicht, bete wenigstens und frag Gott, ob du nicht lieber den Mund halten sollst. Denn möglicherweise ist es der Plan Gottes für das Leben des anderen, auch wenn er ihn nicht versteht und du ihn nicht verstehst. Und wir brauchen Weisheit von Gott. Und wenn überhaupt, dann brauchen wir Ermutigung und Unterstützung in diesen Dingen, damit wir sie tun können. Amen.
Amen.
Jesus, ich danke dir dafür, dass du deinen Weg beharrlich gegangen bist. Du hast dich nicht abbringen lassen. Nicht vom Teufel in der Wüste, nicht von deinen Freunden, den Menschen, mit denen du unterwegs warst, deinen Jüngern, deinen Nachfolgern, die es vielleicht gut gemeint haben, aber nicht klar genug sehen konnten, was der Wille deines Vaters war. Du hast dich nicht abbringen lassen von den Leiden, die vor dir lagen, von den Schmerzen, die dich erwartet haben. Sondern hast gesagt, du bist bereit, den Willen Gottes zu tun, zum Wohl der Menschheit, zu meinem Wohl, zu unserem Heil. Und Herr, wir wollen von dir lernen. Wir wollen von dir lernen, genauso konsequent das zu tun und die Wege zu gehen, die du für uns vorbereitet hast, Herr. Du hast gute Gedanken und gute Wege für uns. Und manche davon sehen vielleicht nicht so gut oder bequem aus, wie wir sie uns wünschen. Dann wollen wir trotzdem auf das schauen, was du uns gibst und daran festhalten und konsequent sein. Und wir beten, dass wir andere unterstützen können darin, wenn sie deinen Willen entdecken und hören. Auch wenn es vielleicht was kostet und wir denken, es wäre doch einfacher, schöner oder liebevoller, wenn wir sagen würden, lass das lieber bleiben. Wir brauchen deine Weisheit, Herr. Aber was wir vor allem wollen, ist Hingabe zu dir, Liebe zu dir und dich mit unserem Leben ehren, Herr, mit dem, was wir sagen und mit dem, was wir tun. Und wir wollen dein Reich bauen, denn wir glauben, dass es das Größte ist, was es auf dieser Erde gibt, dir zu folgen und zu dir zu gehören. Und das wollen wir ausbreiten und verbreiten für alle Menschen, denen wir begegnen, Herr. Rüste uns aus mit deiner Kraft. Lass die Gaben deines Geistes, die Frucht deines Geistes in uns wachsen, damit wir bereit sind, das zu tun, was du uns aufträgst, Herr. Amen.
Amen.
Ich möchte euch noch zwei Gebetsanliegen